Willkommen bei Diethelm und Genner, einem Podcast über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute besprechen wir die Mechanismen und was man machen kann, wenn ein Post auf LinkedIn, den man gemacht hat, eine Welle von Kritik auslöst. Das ist mir nämlich kürzlich passiert. Mein Name ist Cornelia Diethelm, ich bin Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
Und ich bin Sarah Genner, Expertin für Digitalthemen, Strategie und New Work.
Ja, bevor wir in die Diskussion einsteigen, Sarah, was beschäftigt dich im Moment?
Ja, wir haben gerade ein Forum zum Thema KI-Recht gehabt. Das ist immer ein spannender Anlass, wo sich Fachleute austauschen zu rechtlichen, gesellschaftlichen, arbeitsrechtlichen Themen rund um künstliche Intelligenz. Dort haben wir uns ja auch gesehen. Und ich habe noch diverse Tagungen und Weiterbildungen, die jetzt am Horizont sind oder gerade am stattfinden sind. Das eine ist eine grosse Konferenz zu IT und Frauen. Da bin ich sehr gespannt. Dann Weiterbildungen zu Hybrid Work, Leadership-Themen an Fachhochschulen, Universitäten, aber auch bei Firmen. Oder ist jetzt das immer ein grösseres Thema? Wie kann man auch die Leute im digitalen Wandel mitnehmen und führen angesichts von der mobil flexiblen Arbeitswelt? Und auf was ich mich natürlich besonders freue, ist das Podcast Festival, wo wir das erste Mal vor Publikum werden den Podcast aufnehmen, demnächst. Und wir haben ja ganz ein spezielles Thema gewählt.
Du, ich freue mich sehr und auch das Thema passt wahrscheinlich, weil wir haben gesagt, wir wollen dich etwas Emotionales nehmen. Und das heisst, ich bin jetzt schon ganz fleissig mit meinem AI-Companion am Diskutieren, du wahrscheinlich auch. Wir haben gesagt, wir machen mal so ein Experiment, oder? Wir tun über eine längere Zeit mit so einem Companion schwätzen und tun uns austauschen. Und ich bin natürlich schon extrem gespannt auf deine Erlebnisse vor Publikum. Das wird etwas ganz Spezielles. Wir sind dann am 6. September am RefNet Podcast Festival in Zürich. Wäre natürlich super, wenn ihr alle dort sind. Auch bei mir Kurs, Workshops, sei es die eigenen Online-Kurs oder sei es auch an Schulen oder in Firmen, macht grosse Freude, hat seit Mitte August wieder wahnsinnig angezogen und ist auch immer sehr spannend, je nach Zielpublikum, dass sie vielleicht noch zusätzliche Themen möchten. Bei den einen ist es vielleicht eher noch ein bisschen Cybersicherheit, bei anderen ist es vielleicht auch eher noch Nachhaltigkeitsaspekt oder dass es wirklich darum geht, einfach Spektrum von ganz unterschiedlichen Mitarbeitenden mitzunehmen, Fragen beantworten. Also da ist eigentlich jede Organisation, jede Klasse ein bisschen anders und das macht es aus. Und noch ein Thema, das ich auch ein bisschen erarbeitet habe, auch schon während der Sommerzeit, ist so das Thema digitale Identität. Das ist ein Anlass von Lehrkräften oder für Personen aus dem Bildungsbereich. Die Frage ist natürlich schon, was passiert oder was haben wir überhaupt alles für Möglichkeiten, wenn wir eigentlich ein Login eröffnet und wo wir nachher mit dem Login digital unterwegs sind, um gewisse Dienstleistungen oder gewisse auch Funktionen, das können dann natürlich auch vermenschlichte Funktionen sein, wenn wir das nutzen. Ich bin vor allem dann in den Workshops selber gespannt auf die Erfahrungen der Lehrkräfte.
Ja, sehr schön. Da bist du wieder sehr aktiv unterwegs, Cornelia. Jetzt haben wir aber heute das Thema von LinkedIn und was passiert, wenn man da plötzlich so einen viralen Post schreibt, oder, wo dann auch vielleicht sehr viele Reaktionen gibt und nicht alle sind positiv. Man nennt ja das landläufig einen sogenannten Shitstorm. Kein besonders schönes Wort, aber das ist einem, wenn es wirklich so ein bisschen um die Ohren fliegt, was man da online postet hat. Ich habe natürlich auch schon so Sachen erlebt, aber du jetzt gerade kürzlich, erzähl doch mal, was passiert.
Ich habe einen Post auf LinkedIn gemacht und zwar ist es dort um die Frage gegangen, sollen wir Smartphone an Schulen für Kinder und Jugendliche verbieten? Und der Anlass war, dass ich in meinem CAS Digitale Ethik eine spannende CAS-Arbeit hatte, die sich dem Thema angenommen hat. Und ich habe natürlich basierend auf dieser Arbeit, aber auch aufgrund von anderen Argumenten, die ich in letzter Zeit gelesen habe, habe ich dann geschrieben, 80% sind für ein Verbot. Ich persönlich gehöre zu diesen 20%, die das nicht so eine gute Idee finden. Und ja, habe das gepostet und dann sind eben extrem viele negative Reaktionen gekommen. Und interessanterweise muss man ja mit dem rechnen. Und ich habe es irgendwie gewusst, dass man mit dem muss rechnen, weil eben 80% sind für ein Verbot. Und trotzdem, wenn man in so einer Situation steckt, dann macht es schon auch ein bisschen etwas mit einem. Ich hatte dann, wieso stammig an mich den Anspruch gehabt, alle Kommentare wohlwollend irgendwie zu lesen und darauf zu reagieren. Und ich habe ehrlich gesagt gemerkt, das hat mich total überfordert. Also ich war dann den ganzen Tag mehr oder weniger am Lesen und Beantworten gewesen. Und ja, habe wirklich gemerkt, das hat mir nicht gut getan. Und es hat mich selber auch überrascht.
Hey, ja, das ist wirklich ein Rechtserlebnis. Und du bist natürlich einfach auch jemand, der sehr positiv unterwegs ist auf diesen sozialen Medien und immer sehr wertschätzend ist und auch alles beantwortet. Das bewundere ich an dir schon seit vielen Jahren. Ich habe da schon viel früher aufgehört, allen zu antworten oder zu glauben, dass da sich alles nur wertschätzende Menschen bewegen in dem sozialen Netz. Insofern distanziere ich mich da häufig auch ein bisschen. Ich muss aber auch sagen, vielleicht habe ich auch schon lange nicht mehr so richtig Kontroverses postet. Und es kann auch sein, dass es ein bisschen unbewusst auch ist, weil ich das vermeiden möchte. Vor allem auf LinkedIn, dass dort etwas richtig Kontroverses dann losgeht auf einem Profil, wo doch auch für meine berufliche Tätigkeit recht wichtig ist. Aber es kann auch sein, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Selbstzensur übe dort als früher auf den sozialen Medien, wo ich ja schon seit 20 Jahren intensiv unterwegs bin. Einfach weil ich noch vielleicht ein bisschen mehr Narrenfreiheit hatte.
Darum finde ich es auch gut, dass wir es heute miteinander besprechen, weil ich glaube, man kann in so eine Situation reinkommen, weil man einfach etwas unterschätzt oder weil das Timing nicht ganz gut ist oder eben wie vielleicht etwas rumort, wo sich nachher dort entlädt. Also man kann nicht alles selber beeinflussen. Und ich muss auch sagen, ich habe das Thema ein bisschen unterschätzt. Ich habe wie gedacht, man kann ja auch eine andere Meinung haben. Und ich habe ja auch wie klar gemacht, 80% sind für ein Verbot. Und trotzdem ist es wahrscheinlich etwas, wo einfach alle eine Meinung haben. Und wo sie sehr emotional auch betroffen sind, oder? Und das macht natürlich dann auch aus, dass man viel stärker Position bezieht, vielleicht auch sogar eine Person in Frage stellt oder angreift, jetzt aus meiner Sicht, als die es postet, vielleicht jemand, der es liest, findet es nicht so schlimm. Aber ich glaube, die Emotionalität, die Heftigkeit, auch von Leuten, die ich eben sehr schätze, wo es mich dann vielleicht ein bisschen verunsichert hat, ob sie jetzt mich immer noch gut findet oder ob sie mich jetzt irgendwie gerade die allerletzte findet. Ich glaube, das sind so Aspekte, die einem dann einfach nicht gut tun und die einem verunsichert oder wo man denkt, oh, habe ich jetzt echt hier ein Zeich gemacht? Darum finde ich es schon auch wichtig, sich noch einmal mehr zu überlegen, kann ich damit leben, wenn ich bei diesem Thema in der Minderheit bin und das nachher ganz viele negative Kommentare auslöst.
Ja, ich finde es grundsätzlich sehr mutig, dass du diese Haltung vertreten hast. Gerade im Wissen, dass es inzwischen Zahlen gibt zu der Stimmung in der Bevölkerung, zu dem Thema Smartphones und Schulen, da gehen die Emotionen brutal hoch. Wenn du mich jetzt vorher gefragt hättest, hätte ich dir wahrscheinlich tatsächlich entweder abgeraten davon, dass so ja, öffentlich zu machen, dass du jetzt eigentlich nicht für ein Verbot bist in Schulen von Smartphones oder dass du damit musst rechnen, dass es da wird abgehen. Also da hätte ich tatsächlich das so eingeschätzt, weil ich habe ja vor vielen, vielen Jahren mal meinen Schwerpunkt gehabt im Bereich Jugend und digitale Medien und kenne darum die Diskussionen rund um Digitalisierung, Jugend, Eltern, Schulen relativ gut und weiss, dass dort auch von sehr gebildeten Leuten nicht mehr sachlich diskutiert wird. Da sind grosse Ängste rum, um die Entwicklung der Kinder, um die Zukunft der Jugend, um die Risiken von digitalen Medien, die ja durchaus bestehen, die sind vielfältig, oder? Cybermobbing, Suchttendenzen, Kurzsichtigkeit und so weiter, oder? Aufmerksamkeitsstörungen. Also da gibt's auch wissenschaftlich dokumentiert viel Risiken. Das ist es so. Und ich persönlich gehöre inzwischen zu denen, die auch findet, es braucht recht klare Regeln in der Erziehung von jungen Menschen. Ich bin zwar sehr stark für Medienbildung in den Schulen, bin aber gleichzeitig tatsächlich der Meinung, dass es keine privaten Smartphones in der Primarschule braucht. Also dort bin ich auch ganz klar für ein Verbot. Dann ab der Oberstufe ist es nochmal ein bisschen eine neue Geschichte. Dort finde ich, kann man auch lernen, so die Geräte nicht hörbar, nicht sichtbar zu haben oder in der Schule. Aber eben, ich weiss, dass es da unglaublich emotional wird, darum da sich ins Wespennest setzen. Das ist ein Risiko. Mir tut es persönlich extrem leid, dass dir das widerfahren ist und auch, dass dich das natürlich verständlicherweise so mögen hat. Aber ich glaube, es ist auch gut zu lernen, dass man vielleicht nicht immer allen muss antworten, dass man auch mal kann etwas Provokatives schreiben und dann trotzdem halt auch sich ein bisschen verabschieden und sagen, das ist jetzt eine andere Position, ich vertrete die. Und es ist mir ein bisschen gleich, wenn andere es anders sehen. Wenn sie beleidigende Sachen sagen, sagt das mehr über sie aus als über dich. Und trotzdem muss man ja dann das Profil immer im Blick behalten und schauen, was muss man auch löschen, wenn es auf der eigenen Seite ist, wenn es dann richtig beleidigend oder strafrechtlich relevant wird. Und darum kann man sich dann auch nicht so ganz abmelden und ja, das ist gar nicht so einfach.
Da finde ich einen wichtigen Punkt, dass man sich einfach auch in so einer Situation bewusst ist, dass das meine Plattform ist. Ich könnte sogar den Post löschen, ich habe mir das sogar überlegt und ich habe dann gesagt, nein, mich stören die vielen negativen Kommentare, aber grundsätzlich stehe ich zu dieser Meinung und ich lohne ihn bestehen. Wie du gesagt hast, Beleidigungen, ist für mich auch ganz klar gewesen. Ich habe eigentlich den Abstand gebraucht, aber ich habe mir wie gesagt, ich muss pro Tag zweimal am Abend und am Morgen erscheinen und habe dann wirklich auch zwei Posts gelöscht, die aus meiner Sicht beleidigend sind. Nicht wahnsinnig heftig, aber ich habe gefunden, die Plattform muss ich für das nicht zur Verfügung stellen. Und das ist sicher auch mein Learning, dadurch, dass ich natürlich quasi einen ganzen Tag die verschiedenen Kommentare immer gelesen habe und mir wirklich überlegt, wie kann ich jetzt möglichst differenziert antworten, wie kann ich vielleicht sogar, ich meine, der Post war ja auch relativ kurz gewesen, wie kann ich den Zusatzinformationen geben. Aufgrund von dem habe ich mich natürlich viel zu stark mit diesen negativen Kommentaren auseinandergesetzt. Oder? Die sind mir dann viel zu nahe gegangen. Was vielleicht jemand anderes, was würde lesen, sagen, hey, ist ja gar nicht so schlimm und es sind ja gar nicht so viele. Aber für mich war es wie eine Welle gewesen. Und ich habe wie gemerkt, es ist mir erst dann wieder gut gegangen, wo ich wie gesagt habe, ich tue es nicht mehr lesen, ich tue es nicht mehr beantworten, ich brauche einfach mal eine Pause. Und habe mich dann wirklich während zwei Tagen darauf konzentriert, nur rasch aufgrund von den Notifications zu schauen, ob etwas beleidigend ist. Aber das denke ich auch, das ist wichtig, dass man eigentlich Verantwortung übernimmt, wer ist auf meiner Plattform dort, weil die haben eine gewisse Sichtbarkeit. Ich denke mir auch, bei Kindern, Jugendlichen bin ich zu wenig sensibilisiert gewesen. Das ist sicher ein Thema, das du mehr kennst, wo du auch direkt mit dieser Zielgruppe schon zu tun hast. Ich glaube, ich bin zu stark auch so ein bisschen rational dahergegangen, weil die Arbeit zwischen der digitalen Ethik, oder, da geht es eigentlich darum, ein Schema systematisch abzuarbeiten, systematisch eine Frage zu analysieren. Also das ist eigentlich das Handwerk. Und da kann man natürlich auch zu unterschiedlichen Gewichtungen kommen von einzelnen Argumenten. Und das ist nachher auch ein bisschen etwas, was mich beschäftigt hat. Also schaffen wir es dann nicht mehr, dass wir unterschiedliche Meinungen akzeptieren. Weil es ist nicht einfach so, dass man sagen kann, das Argument ist richtig und das ist falsch. Wir haben eine unterschiedliche Gewichtung von verschiedenen Argumenten, also nicht nur bei dieser Frage, sondern generell. Und wir haben natürlich auch zum Teil einen unterschiedlichen moralischen Kompass. Also die einen sind vielleicht in dieser Frage liberaler, die anderen sind vielleicht eher für eine Regulierung. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist eigentlich etwas, was wir immer erleben, wenn wir gehen abstimmen. Und auf Social Media sind wir uns das manchmal vielleicht nicht gewöhnt, weil es halt so ein bisschen impulsiv und direkt ist, oder?
Ja, absolut. Social Media, da tun sich die ganzen Emotionen eigentlich zeigen. Ich bin ganz bei dir. Ich meine, in der Theorie wäre es natürlich wunderbar, man hätte wie beim Jürgen Habermas deliberative Demokratie, oder, wo das bessere Argument dann zählt am Schluss. Das ist ja eine schöne Idee, die habe ich auch im Studium damals spannend gefunden, aber ich habe sie schon sehr bald für auch ein bisschen weltfremd oder akademisch gehalten, oder? Natürlich, in einem Philosophie-Seminar sollte man unbedingt dann die besseren Argumente abwägen oder auch wirklich schauen, welches Argument hat eine stärkere Kraft und wie tut man das gewichten und was sind für Annahmen hinter diesen Gewichtungen dahinter. Da bin ich ganz bei dir, aber in der Praxis da draussen, da regieren Emotionen und die Ratio ist an einem kleinen Ort. Also die argumentative Kraft ist sehr klein und das ist für mich eines der Learnings gewesen, vom Erwachsenwerden, dass die universitäre Herangehensweise mit diesen Argumenten zwar schön und gut ist, aber dass es am Schluss um ganz andere Sachen geht. Dass Ängste sehr, sehr starke Kraft haben und gerade im Zusammenhang mit jungen Menschen und digitalen Medien sind die irrsinnig spürbar.
Es ist eben auch so, dass in einem Post natürlich du nicht alles in dieser Differenziertheit kannst darlegen. Und das heisst, es überfordert einem auch ein bisschen das alles müssen im Kommentar probieren oder reinzupacken, oder? Du bist viel zu lang dran und es bleiben immer noch Unklarheiten. Also ich glaube, das muss man sich auch bewusst sein. Gewisse Diskussionen sind natürlich bilateral einfacher zu führen. Man kann direkter Fragen stellen, man kann direkt darauf antworten. Die digitale Kommunikation ist schon ein bisschen etwas anderes. Manchmal ist sie ja fast ein bisschen anonym, oder? Also man ist ein bisschen weniger sichtbar. Und da kommt natürlich auch saure Gurkenzeit noch dazu. Ein Algorithmus, der natürlich vielleicht weniger Futter hat während der Sommerzeit, der tut nachher natürlich auch noch zusätzlich anheizen, dass es mehr ausgespielt ist. Auch das ist etwas, was man nicht beeinflussen kann, weder im Positiven noch im Negativen. Aber das muss man sich auch bewusst sein. dass gerade in einer ruhigeren Zeit die Sachen natürlich noch länger und heftiger trüllen und die Leute noch mehr Lust haben und Zeit haben, ihre Meinung kundzutun. Interessanterweise ist es mir ja früher schon mal zweimal passiert. Und zwar das eine ist so im Wahlkampf Harris versus Trump gewesen. Dort sind auch gewisse Kommentare sehr heftig gewesen. Aber dort hast du wie gemerkt, das sind unterschiedliche politische Ansichten. Also, es ist zwar emotional gewesen, aber es hat nichts mit meiner Expertise zu tun gehabt. Und ich glaube, wenn es halt ein digitales Thema ist, dann hat man automatisch wie das Gefühl, alles hat mit meiner Expertise zu tun. Dabei da habe ich keine Expertise zu dem Thema gemacht. Ich habe als Cornelia Dietelm, als Mensch, mir meine Meinung zu dem Thema gemacht. Und ich glaube, das haben gewisse gar nicht so können auseinandernehmen und haben dann wie das Gefühl gehabt, da kommt jetzt eine moralische Instanz oder digitale Ethik. Aber so ist es dann natürlich nicht gewesen. Und ich habe auch schon mal ganz viele Reaktionen gehabt auf einen Post, wo es darum gegangen ist, dass eben ein Textgenerator keine Suchmaschine ist. Und das ist dann aber ganz anders gewesen, weil da merkst du, dass du unterschiedliche fachliche Meinungen. Es ist nie so emotional gewesen. Also ich glaube, je stärker als es eben mit deiner privaten Rolle zu tun hat oder wenn eben deine berufliche Rolle mit der privaten Rolle vermischt wird, dann kann es eben auch dazu führen, dass gewisse Kommentare für mich, als die, die es postet hat, schwierig sind, obwohl das vielleicht die Person, die es abgesendet hat, gar nicht hat wollen. Aber ich fühle mich einfach so, wie wenn meine Expertise oder ich als Person in Frage gestellt werde. Und das ist mir jetzt hier einfach sehr, sehr stark aufgefallen.
Ja, ich glaube, du musst dir keine Sorgen machen. Du bleibst eine sehr gefragte Expertin zu digitaler Ethik. Und ich glaube auch, dass die Argumente, die du ja gebracht hast, sehr valide sind. Auch wenn viele nicht mit der Schlussfolgerung einverstanden sind, oder? Und ich glaube, da muss man einfach auch damit rechnen, wenn man sich öffentlich äussert, tut man sich exponieren. Und wir haben beide sehr viel Vorteile, daraus gezogen, dass wir uns ja auch eben exponieren. Übrigens auch mit dem Podcast vertreten wir Meinungen, stellen kleine Öffentlichkeit her. Social Media tut das ermöglichen und die Trennung zwischen Berufsperson und Privatperson ist sowieso extrem schwierig. Man tut ja nicht immer zuerst deklarieren, sage ich jetzt das als Expertin mit meiner Firma oder sage ich das als Privatperson. Das ist ja das Schöne an der Selbstständigkeit, dass man dort nicht mehr so klar muss trennen muss, weil man nicht muss eine gewisse Firmenpolitik vertreten muss, sondern weil man auch wirklich kann ein bisschen die eigenen Haltungen vertreten. Also ich schätze das grundsätzlich sehr, darum tue ich das auch nicht mehr so trennen. Also für mich ist das wie eigentlich fast eins. Oder klar trenne ich noch grob zwischen beruflich und privat, aber wenn ich mich öffentlich äussere, dann weiss ich, dass das sowohl auf meine Privatperson oder mein Privatleben oder auch das berufliche Leben kann eine Auswirkung haben. Darum eben bin ich vielleicht auch zurückhaltender geworden als früher. Ich will das nicht allen anraten. Ich schätze ja manchmal auch sehr kontroverse Beiträge und andere auch. Und du hast es eigentlich schön gesagt, oder? Algorithmisch ist es tatsächlich so, dass emotionale Beiträge sehr viel besser sich verbreiten. Die kommen auch mehr Kommentare rüber, oder? Und werden dann in andere Newsfeeds reingespielt und durch das werden sie umso grösser. Bedeutet nicht, dass das dann alle so sehen. Man zieht natürlich auch dann die Leute an mit einer Meinung. Ich hoffe, du kannst dich gut erholen von dem kleinen Shitstorm. Ich bin überzeugt, dass du weiterhin wichtige Diskussionsbeiträge kannst leisten.
Ganz herzlichen Dank, Sarah, dass wir heute darüber reden können, weil, wie gesagt, das kann jedem mal passieren. Du hast auch schon deine Überlegungen gemacht, vielleicht bei gewissen Themen, wo du gesagt hast, nein, das möchtest du jetzt nicht. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen mein Learning, noch einmal mehr überlegen, wollte ich zu dem Thema einen Post machen, vor allem wenn es ein emotionales Thema ist, wo man vielleicht eine Minderheitenmeinung vertritt, also ist es einem das wert oder muss man einfach dann mit dem Echo besser können umgehen, als mir das jetzt vielleicht hier passiert ist. Das Zweite glaube ich schon auch, wenn man merkt, es geht ab, dass man halt nicht mehr jeden Kommentar in seiner Tiefe lesen, verstehen und beantworten. Weil dann geht man wirklich in ein Loch hinein und hat das Gefühl, jetzt ist die ganze Welt enttäuscht. Als ich dir rasch ein SMS geschickt habe, hast du auch gesagt, ja, den Post hast du gesehen, aber so hast du es gar nicht wahrgenommen. Jemand anderem ist es so gegangen. Und das wäre vielleicht ein anderer Tipp. Ich glaube, es lohnt sich in so einer Situation, vielleicht mit jemand anderem darüber zu reden. Das kann einem ein bisschen beruhigen. Das kann aber auch aus einer Aussenperspektive sagen, du bist nach wie vor ein flotter Mensch. Das könnte es dann auch wieder relativieren. Und sicher auch wichtig, dass man immer weiss, wenn man nicht hinter etwas kannst gehen oder wenn etwas beleidigend ist, man kann es löschen, weil es ist meine Plattform, meine Verantwortung, meine Entscheidung. Also, dass man sich dort auch nicht unnötig einschränken, sondern eigentlich sagt, das sind die Optionen, die ich habe und es ist allein mein Entscheid, welche von diesen Optionen ich möchte nutzen. Jetzt du, Sarah, hast auch viel Erfahrung im Bereich Social Media. Hast du vielleicht noch einen Tipp?
Ja, ich glaube, du hast vieles schon gesagt, dass man wirklich auch muss ein bisschen auswählen, oder? Auf wer man will reagieren. Also, das ist wirklich etwas, wo ich mir schon früh zu Herzen genommen habe, dass halt die, wo mich beleidigen oder unsachlich anfahren, dass ich die entweder blockieren oder ausblenden oder entfreunden auf diesen jeweiligen Plattformen und dann einfach auch wirklich ganz bewusst ignorieren. Weil je nachdem gibt man denen immer noch mehr Futter, wenn man dann auch noch antwortet. Und klar sind es dann umso beleidigter, aber langfristig muss man sich einfach auch ein bisschen schützen vor so Persönlichkeiten. Und dass ich eher mich auf die fokussiere, wo ich das Gefühl habe, da gibt es einen konstruktiven Dialog oder einen spannenden Austausch. Ich bin nach wie vor ein grosser Fan von Social Media und das ist halt einfach ein Risiko, das das birgt, dass es immer einen dummen Zusammenhang kann, so einen Shitstorm oder so eine Welle geben. Und dann ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste, dass man sich mal zurückzieht und für sich schaut, einfach mal das Netz ausschaltet und dass er so ein bisschen toben lässt und dann erst vielleicht eben auf Basis von diesen Beleidigungen und strafrechtlichen Sachen das nochmal durchfiltert, aber auch den Abstand sucht, schaut, was brauche ich, damit es mir wieder gut geht und das in analogen Gesprächen eigentlich wahrscheinlich fast besser macht mit Leuten, die einem kennen, die einem wohlgesonnen sind, die einem möchten unterstützen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man dort wieder zu sich findet und auch nicht den Glauben daran verliert, dass da im Internet irgendwie mehrheitlich gute Menschen unterwegs sind.
Ganz herzlichen Dank, Sarah, für die super Tipps. Also ich kann dir jetzt schon sagen, der AI-Companion kommt an dich nicht her. Mehr sage ich im Moment nicht. Du bist ja fleissig, deine neue Freundin kennenzulernen, den AI-Companion. Ich freue mich sehr, dass wir uns am 6. September zur nächsten Episode treffen. Das erste Mal live vor Publikum. Wäre natürlich wunderbar, wenn ihr, unsere Hörerinnen und Hörer, auch dabei wäret. Es ist gratis. Ihr könnt aber das Festival auch mit einem Pass unterstützen. Kommt vorbei, hört zu, probiert vielleicht selber einen AI-Companion. Wir sind gespannt, was ihr dazu meint und sehen uns in 14 Tagen. Bis dann. Tschüss zusammen.